Das hatte sie nicht, das hat er nicht wirklich gesagt. Es kann wirklich nicht sein, oder etwa doch? Sie konnte es schier nicht glauben. Hat er wirklich gesagt, ich bin's, der mit dir redet? Ist er tatsächlich der Gesalbte, der Prophet, der Christus? Sie hat es nicht ganz verstanden, was er vorher gesagt hat. Erst hätte sie ihm Wasser geben sollen, dann hat er gesagt, ich gebe dir lebendiges Wasser. Dabei hat er gar kein Wasserschöpfgefäß gehabt. Und dann hat er noch gesagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Ja, so richtig hat sie es wahrscheinlich nicht verstanden gehabt, aber eins war klar, es mussten alle wissen. Und da steigt unser Text heute ein. Ich möchte zum Anfang noch beten und dann geht's los. Vater im Himmel, ich bitte dich jetzt, ja, für Liebe, dass wir noch reicher werden an Liebe, an Erkenntnis, an Weisheit, dass wir uns für das entscheiden können, wo es wirklich drauf ankommt im Leben. Herr, wir bitten dich jetzt für Aufmerksamkeit, für dein Wort, dass wir es lieben lernen, dass wir es schätzen, dass wir dich lieben. Und ich danke dir, ja, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass wir heute daraus lernen dürfen. Ich möchte dich ehren, dir gebührt die Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Unser Text ist heute im Johannes 4, Vers 27 bis 32. Und wir haben das gerade schon gehört, Wasser ist eine klare Sache. Wir dürfen uns daran erfrischen. Aber bei dieser Frau ging es ja scheinbar nicht um wörtliches Wasser, sondern es hat wohl eine andere Bedeutung gehabt. Die Bedeutung im Alten Testament, wir lernen es im Buch Mose, das Volk Israel war in der Wüste. Und ganz klar, Wasser, dieses Wasser, lebendiges Wasser aus dieser Quelle, stand für Leben. Und jetzt merken wir, da sind zwei Dinge, von denen gesprochen wird. Einmal das wörtliche Wasser und dann das sinnbildliche Wasser, das Leben. Wir haben in unserem Text einige Dinge, die sind genau so. Da redet Jesus von etwas, das wörtlich klar für uns ist, aber das noch eine sinnbildliche Wahrheit hat. Wir haben einmal die wörtliche Wahrheit, wo wir sagen, hey, wir glauben, dass diese Geschichte tatsächlich so passiert ist. Und dann gibt es eine geistliche Wahrheit, wo wir glauben, dass das zeigt noch etwas auf, in diesem Text wird das aufgezeigt, wo eine geistliche Wahrheit sichtbar wird. Ich möchte den Text lesen und wir dürfen uns beim Text lesen die Gedanken machen, was bedeutet zum Beispiel diese Speise, das Essen, was die Rede ist. Oder was bedeutet die Ernte, dass Frucht geerntet wird? Oder was bedeutet zum Beispiel auch Säen? Und ich möchte den Text jetzt vorlesen, Johannes 4, Vers 27 bis 42. Die Grundsituation war, die Frau, die hat von Jesus Christus, hat sie kennengelernt. Und ich starte im Text. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht, ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn um das Wort der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihm zu bleiben, und er blieb 2 Tage dort. Und noch viele mehr Leute glaubten um seiner Worte willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dieser ist wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus. Wir haben heute 3 Punkte. Durch die Weitergabe der Wahrheit Jesu schenkt Gott Menschen ewiges Leben durch sein Werk und weist auf ihn den Retter hin. Der erste Punkt: durch das Weitergeben der Wahrheit Jesu. Die Frau, die redet mit Jesus, die erfährt Dinge von Jesus und die Reaktion darauf ist, dass sie es weitergibt. Eine Sache, wo sie weitergibt, ist zum Beispiel, sie gibt es jetzt nicht wörtlich weiter, aber dass Jesus die Kultur überwindet, die kulturelle Hürde überwindet. Wir sehen hier, es ist komisch, bei uns würde man sagen, warum, was ist da jetzt das Problem, dass ein Mann mit einer Frau redet? Zur damaligen Kultur war das ungefähr so das No-Go, dass ein Mann mit einer Frau geredet hat, vor allem noch über Lehrthemen, vor allem noch, wenn sie nicht verheiratet waren. Also ich glaube, in der Feuerrate, die haben schon miteinander geredet, aber was klar war, das ging immer über einen Mann. Und zumal, wenn man die Geschichte Israel anschaut, war es auch so, dass die Samariter ein Volk waren, das waren so ein bisschen die Außenseiter, oder das waren absolut die Außenseiter. Die Richtigen, die richtig geglaubt haben, die den richtigen Ort der Anbetung hatten, das waren die Leute, die im Süden gelebt haben. Das Südreich, waren auch einige gute Könige dabei. Und das Nordreich, das waren dann die Samariter, die Außenseiter. Die hatten sich zwei Rinder gemacht, wo sie angebetet haben. Da wusste jeder, hey, das, also Rinder anbeten, das wussten wir, das haben wir einmal falsch gemacht. Das war nicht gut in der Wüste damals. Der Tempel, das ist der richtige Ort der Anbetung. Und Jesus sagt, hey, es ist schon ganz klar. Der Israel, der Tempel, das ist der richtige Ort der Anbetung. Aber es wird eine Zeit geben, da wird man überall anbeten können. Und in dieser Zeit leben wir heute, da bin ich sehr dankbar. Und Jesus überwindet diese kulturelle Hürde. Und ich komme aus dem Dorf, ich wohne in Oberjetting. Es gibt Unterjetting. Es ist ganz klar. Ja, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Da gibt's vielleicht manchmal so Belastungen, wo man kennt, hey, die hat man schon ziemlich früh irgendwie mal mitgekriegt. Ich habe gehört, früher in die Schule ist da zwischen Ober- und Unterjetting, früher gab es da wohl echt heftige Auseinandersetzungen zwischen den Schülern von Ober und Unter. Bei uns war das damals nicht mehr ganz so der Fall. Ich habe einen Kumpel gehabt aus Unterjetting, wir verstehen uns sehr gut. Ich habe immer noch sehr guten Kontakt mit ihm. Mein Kumpel aus Kindheitstagen, und wir haben uns ein bisschen so geneckt. Also bei uns war dieser Streit nicht mehr wirklich da, sondern es war mehr so ein, ja, jeder wusste, dass er von seiner Meinung überzeugt war. Aber was ich damit sagen will, ist, es gibt Dinge, die kriegen wir mit. Kulturelle Einstellungen, Streitigkeiten vielleicht sogar, und die dürfen wir ablegen. Da dürfen wir sagen, hey, ich will nicht diesen Groll übernehmen. Oder ich will auch nicht diesen Groll weitergeben. Das ist das Schöne. Aber Jesus spricht nicht nur diese, überspringt nicht nur diese kulturelle Hürde, sondern Jesus spricht tatsächlich auch die, das Lebensproblem dieser Frau an, könnte man sagen. Was hat sie getan? Sie hatte 5 Männer gehabt und dem, wo sie jetzt zusammengelebt hat, das war nicht ihr Mann. Die Samariter, die hatten große Teile des Alten Testamentes. Und jeder in der Stadt wusste, dass das auf jeden Fall nicht im Willen Gottes war. Jesus spricht es an. Die Frau, die bejaht es, sie akzeptiert es, diese Wahrheit. Und wir wissen jetzt nicht, ob diese Frau jetzt dann ihre Sünde bekannt hat. Auf jeden Fall hat sie sie bekannt, indem sie sie bestätigt hat. Aber was wir wissen ist, Jesus geht nicht dran vorbei. Diese Wahrheit steht, aber diese Gnade ist auch ganz klar da. Man könnte auch fast sagen, das ist doch Anti-Werbung fast. Da kommt eine Frau, die redet mit Jesus. Jesus sagt, ey, ich habe ewiges Leben, ich habe Wasser für dich, das du trinken kannst, das ewige Leben. Und dann sagt die Frau, ja, ich will dieses Wasser. Und dann sagt Jesus, hol mal deinen Mann. Und deckt damit das Problem ihres Lebens auf. Und so ist es. Ich denke, die Gebote Gottes sind manchmal erscheinen so wie Anti-Werbung. Die Ethik in der Bibel, die Dinge, wo man sagt, so soll man, will man als Christ leben, die erscheinen manchmal sehr, sehr unattraktiv in Augen von der Welt. In Augen von Arbeitskollegen vielleicht. Man sagt, das ist beengend, das bringt doch nichts. Das ist doch die volle Konfrontation. Wenn man so lebt manchmal, also ich habe das ab und zu erlebt in meiner Arbeitswelt, ich habe nur erzählt, was ich so mache. Ich habe nur erzählt, wie ich so lebe. Man erzählt ja montags, was man so am Wochenende macht und wie auch immer. Und da kam schon manchmal diese Konfrontation. Warum lebst du so? Warum lebst du nicht wie alle anderen? Und trotzdem ist es, denke ich, was Gutes, dass wir das Gebot Gottes haben. Ich freue mich, dass wir dieses Jahr die 10 Gebote haben. Ich habe mich über letzte Woche gefreut, wo wir dieses Klare gehabt haben, hey, Jesus, kein Bild machen von Jesus, von Gott. Jesus ist da an erster Stelle. Und wir gehen ein Stück weiter, er spricht die Sünde an. Wir dürfen wissen, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und Jesus ist der erwartete Prophet. Christus bedeutet Gesalbter. Es gibt 3 Gruppen im Alten Testament, die gesalbt wurden. Das waren die Priester, die Könige und die Propheten. Und im Prinzip hat er es bewiesen. Er hat gesagt, ich bin es. Die Samariter wussten, es wird jemand kommen. Ich schlage geschwind eine Stelle auf aus dem 5. Buch Mose 18, Vers 15. Da heißt es, einen Propheten wie mich wird der Herr dein Gott erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Da geht es um Mose und so ein Prophet wie Mose wird er schicken und sie wusste, es wird einer kommen. Wir lesen im ganzen Alten Testament, es führt auf Jesus hin und das ist auch die Wahrheit, wo über Jesus weitergegeben wird hier, dass Jesus der Prophet im Alten Testament ist, der Gesalbte. Und jetzt könnte man sagen, die Anwendung hier, das, was wir tun sollen, ist ganz klar, Leute, sagt, dass Jesus Gott ist. Gebt es weiter mit Druck, Leute, wir müssen weitergeben, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus das Wichtigste ist im Leben und dann kommt so eine brutale Last drauf und wir gehen heim und denken, boah, hey, pff, ist so anstrengend, jetzt muss ich das weitergeben und dann überlegt man sich und dann hat man ein schlechtes Gewissen, wenn es nicht klappt und wie auch immer. Ich möchte keinen Druck hier verbreiten, sondern ich denke, dass es hier diese Reaktion ist, die daraus entsteht, wenn man Jesus kennenlernt. ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die sind besonders begabt dafür. Die haben die Gabe, ja, das Evangelium weiterzugeben, überall an jeden. Und dann gibt es Menschen, die haben da nicht so die Gabe dazu. Aber was wir tun dürfen, ist, wenn uns jemand fragt, dann dürfen wir ihn bekennen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Also der erste Punkt war die Wahrheit über Jesus weitergeben. Schenkt Menschen ewiges Leben durch sein Werk. Wenn ich jetzt nur sagen würde, schenkt Menschen ewiges Leben, dann würde ich sagen, es kommt auf dich an, dass Menschen gerettet werden. Und wenn du es nicht tust, hat Jesus quasi keine Chance. Das ist aber nicht die Wahrheit, weil es ist Jesus sein Werk. Er will es tun. Es kommt nicht auf uns an in erster Linie. Und das ist das Schöne. Jesus möchte das ewige Leben schenken. Ich möchte jetzt noch diesen ersten Abschnitt lesen, dass wir dann den ersten Punkt beenden können. Unterdessen kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Der Frau war ganz wichtig, dass sie Wasser kriegt, dass sie ihren Durst stillt. Und jetzt ist sie Jesus begegnet und jetzt auf einmal sind ihnen diese Dinge, diese Welt, dieses Wasser, dieses wörtliche Wasser, egal. Sie muss diese Botschaft weitergeben. Sie spürt diesen Drang, sie läuft in die Stadt. Und jetzt könnte man sagen, diese Frau hat keine besondere Stellung gehabt. Es ist jetzt nicht so, dass sie sagt, hey, sie hat irgendwie eine geistliche Autorität gehabt. Sie war ganz klar eher am Rande der Gesellschaft. Das sieht man auch, dass sie in der Mittagshitze da zum Brunnen laufen muss, dass sie alleine ist. Aber es kommt auch nicht auf die geistliche Autorität an, die wir haben, sondern es kommt auf die Information an, auf das Wort Gottes an, das weitergegeben wird, auf die Wahrheit. Und das ist das Schöne an dieser Sache. Jetzt, was bedeutet also diese Speise? Die Jünger, die sind irgendwie verwirrt, sie bringen Jesus was zum Essen und Jesus sagt, ich habe eine andere Speise. Dann denken sie, irgendjemand anders hat ihm was zu essen gegeben und dann sagt Jesus, eben dass meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Wir kennen auch diese Jesu-Worte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Es soll ja tatsächlich Menschen geben, die irgendwelche Dinge essen, die man eigentlich nicht essen sollte. Ich glaube nicht, dass hier gemeint ist, dass man die Bibel verspeisen sollte. Aber hier ist wieder eine wörtliche Sache, wird sinnbildlich, wird geistlich gedeutet. Die Speise, die hier Jesus nimmt, ist den Willen des Vaters zu tun. Gottes Willen tun. Und Jesu ist ja das Wort gewordene Fleisch, Jesus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Wir haben das am Anfang schon gehört, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und daher ist der Willen Gottes, das, was Jesus tut, das, was wir lesen in der Bibel hier, das, was Jesus vollbracht hat. Das, was Jesus getan hat, zwar war zu dieser Zeit Jesus jetzt noch nicht gekreuzigt, aber das, was er vollbracht hat, sein Werk, das er vollbringt, ist letztendlich dann der Kreuzestod und die Auferstehung, wo wir feiern dürfen an Ostern. Und da hoffe ich, dass wir uns erfreuen, dass wir uns immer wieder erfreuen an dieser super Botschaft, an dieser Botschaft, dass wir nicht die Helden der Geschichte sind. Es kommt nicht auf uns an. Jesus ist der, der es vollbringen vollbracht hat. Wir kennen, das ist immer wieder hier in dieser Geschichte ganz klar. Der Mensch, da gibt es menschliche Dinge und dann gibt es die geistliche Wahrheit. Und die geistliche Wahrheit wird in menschlichen Dingen aufgezeigt. Und wir haben hier eine Geschichte, und da könnt ihr euch Dinge überlegen, wie er sagt, hey, wie kann ich vielleicht jemand das weitergeben, das Wort Gottes, wo er sagt, hey, beispielsweise im Sport. Mal angenommen, ein Sportler, der tut seinen Kameraden anfeuern mit diesen Worten vor dem Spiel, wir haben schon gewonnen, Leute. Macht es euch klar im Kopf, wir haben schon gewonnen. Und jetzt sagt man, der bildet sich das halt ein, der redet sich gut zu. Aber wir haben diese Wahrheit, wir haben schon gewonnen. Jesus Christus hat gesiegt am Kreuz, er ist aufgestanden. Er hat den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt. Und wir dürfen jetzt voll Freude noch in seinem Team spielen. Weil wir auf den Held der Geschichte blicken, auf Jesus. Ich habe mich gefreut, dass wir vorher Gott angebetet haben für das, was er ist, was er getan hat. Den Blick auf Jesus zu richten, das ist, glaube ich, diese wunderbare Sache, wo Gott uns immer wieder hineinführen will. Und wo auch hier diese Speise, auf das Hinweis, dass er die Speise getan hat, dass er den Willen des Vaters tut, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Wir dürfen auf Jesu Werk schauen. Und und dann dürfen wir aber in seinem Team spielen. Und das sehen wir hier auch in diesem nächsten Wort, dieses Säen. Man kann sich die Frage stellen, ist die Sache hier werden ja die Jünger aufgefordert, dass sie die sind, die jetzt ernten. Jemand anders hat gesät, die haben ausgestreut, gesät und sie sollen jetzt ernten. Jetzt können wir sagen, ist unsere Aufgabe als Gemeinde, dass wir nur noch darauf aus sind, dass Leute, dass wir ernten. Dass wir nur noch ernten. Und da müssen wir uns überlegen, was ist wann, wozu und zu wem gesagt. Und hier ist ganz klar, spricht Jesus zu den Jüngern. Und man kann sich das vorstellen, die standen da an diesem Brunnen und dann kamen diese Leute aus dieser Stadt heraus. Und dann hat Jesus gesagt, hey, guck mal, das Erntefeld, da ist es. Wir sehen später in der Geschichte, dass viele zum Glauben kamen. Und wenn du jetzt jemand bist, der sein Leben lang vielleicht, schon Jahre, sein geistliches Leben lang oder schon viel früher für andere betet, sät, immer wieder ein bisschen Wort Gottes austeilt, ich sag mal so ein treuer Arbeiter bist und du bisher noch gar keine oder sehr wenig Frucht gesehen hast, möchte ich dir ermutigen, bleib dran, es ist so diese Wahrheit, dieser Grundsatz steht, der eine sät, der andere erntet und Jesus freut sich natürlich dann mit, wenn Ernte geschieht, wenn Menschen zum Glauben kommen. Und ich hoffe, dass wenn du jetzt ein Mitarbeiter bist und du machst vielleicht Kinderstunde und dann kommt jemand im Erwachsenenalter zum Glauben oder es lässt sich ein junger Mensch taufen oder es passieren Dinge, wo es sagt, hey, das sieht man vielleicht, hey, das ist Jesus arbeitet an Menschen. Dann können wir uns zusammen freuen. Und das ist das Geniale an dieser Situation auch. Die Freude am Evangelium bei allen Herausforderungen ist eine gemeinsame Freude. Ich denke auch ein gemeinsames Leiden in gewissen Situationen, aber auch eine gemeinsame Freude, wenn Menschen zum Glauben kommen. Wir säen also das Wort Gottes Stück für Stück. Und jetzt kann es sein, dass wir Kinder haben, wir Jugendliche haben, die glauben aufgrund von unseren Erzählungen von Jesus. Und das ist sehr schön. Das ist genial, wenn Menschen glauben, weil sie uns vertrauen. Aber, und das ist auch das Coole hier, was ist das für ein Druck, wenn ich sagen muss, die Menschen glauben, weil sie mir vertrauen. Und was ist für eine Entlastung, wenn den Menschen sagen können, wir glauben nicht mehr aufgrund von deiner Rede, sondern weil wir selber mit Jesus, weil wir selber mit der Bibel, weil wir selber Gott erkannt haben und ihm glauben dürfen. Deswegen dürfen wir immer Wegweiser sein, wir dürfen auf Jesus hinweisen, glauben aufgrund der Bibel, aufgrund von seinem Wort. Ich mache uns Mut, dass wir trotzdem immer wieder uns überlegen, hey, wie können wir die Botschaft weitererzählen? Im Berufsleben gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Also jeder, der irgendwas mit einem Zollstock, einem Maßstab oder einem Maßband arbeitet, da kann man ganz klar auf die Maßstäbe, auf das Gebot Gottes zum Beispiel kommen oder und dann das Gebot Gottes wieder weist auf Jesus hin. Oder wenn man es gibt die verschiedensten Sachen. Ich hatte mal einen Bibelschullehrer, der hat gesagt, ja, ich war Werkzeugmacher und jetzt bin ich Bibelschullehrer, jetzt bin ich Werkzeugmacher für das Reich Gottes. Fand ich spannend. Dass wir uns am Evangelium erfreuen und aus dessen diese Freude raus, dass es nicht auf mich ankommt, aber dass ich trotzdem dienen darf, dass wir aus dieser Freude uns überlegen können, hey, wo können wir mit Menschen auf Jesus zu sprechen kommen. Und auf ihn hinweisen, weil das ist dieser Punkt, er ist der Retter. Er ist der Retter. Wir lesen diesen Text noch, diesen letzten Abschnitt. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn und das Wort der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihm zu bleiben, und er blieb 2 Tage dort, und noch viel mehr Leute glaubten an um seiner Worte willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dieser ist wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus. Lass uns immer wieder auf Jesus hinweisen. Jesus ist der Retter. Rettung von dieser Verstrickung der Sünde. Rettung vielleicht auch von diesen, von diesen Belastungen auch, wo wir haben, sündige Belastungen, vielleicht wo wir schon beigebracht bekommen haben. Und vor allem der Retter vom ewigen Tod ins ewige Leben. So, Wasser, leibliche Erfrischung, ist gut, wir brauchen es. Wir brauchen Nahrung. Aber wir dürfen bei allem leiblichen Leben hier den Blick auf die Ewigkeit nicht vergessen. Weil was nützt es hier, wenn wir hier das erfüllteste Leben hier auf dieser Welt haben, uns in Hülle und Fülle uns alles gut geht, aber nicht die Ewigkeit im Blick haben, das Leben danach. Und das ist die freudige Botschaft, dass wer glaubt und erkennt, dass Jesus der Retter der Welt ist, wer ihm vertraut, mit ihm in Ewigkeit leben darf. Die Wahrheit von Jesus Christus weitergeben, voll Freude, weil er der Retter, weil er der Mittelpunkt ist, weil ihm die Ehre gebührt. Und dann haben wir auch Jesus im Blick und nicht unsere Selbstgerechtigkeit oder unsere Gesetzlosigkeit. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Vater im Himmel, du siehst, wo wir deine Rettung brauchen. Du siehst, dass wir deine Rettung brauchen, wenn wir vielleicht diesen Start mit dir noch nicht gemacht haben, bitte ich dich jetzt heute, dass du unser Herz berührst. Wenn wir mit dir leben und wir merken, wir brauchen in Bereichen deine Vergebung wieder, deine rettendes ins Arm nehmen, deine Liebe, wo wir sie nicht haben. Wir bitten dich, wir brauchen dich. Du bist so herrlich, so wunderschön. Dein Evangelium ist so unglaublich wertvoll, weil wir wissen dürfen, du bist der Sieger. Du hast den Sieg in der Hand. Und so bitten wir dich, bewahre und trag uns durch diese Zeit hier. Bewirke du in uns, dass wir dein Wort weitergeben dürfen wollen, in Wort, in Tat, dass wir auf dich, Jesus, hinweisen können, weil du der bist, der alles in seiner Hand hat, weil du allmächtig bist, weil du allgegenwärtig bist, weil du allwissend bist. Wir sind es nicht, wir brauchen dich. Danke, dass du uns liebst. Amen.